Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ihr Lieben, heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Ich habe mit einer interessanten Frau gesprochen, mit Jennifer, die unbedingt ein Kind wollte, aber leider nicht den passenden Partner hatte. Und sich aber entschieden hat, ich möchte trotzdem ein Kind. Und sie hat sich dann dafür entschieden, für eine Co-Elternschaft, Co-Parenting, hat der ein oder andere vielleicht schon mal von gehört. Und das heißt, es gibt einen Vater zu dem Kind sozusagen, also auch einen biologischen Vater. Aber Jennifer und er haben keine romantische Beziehung, sondern bei den beiden oder bei dem Konstrukt geht es darum, dass dieses Mädchen die männliche und weibliche Energie sozusagen hat und davon getragen durchs Leben geht. Nach dem Interview habe ich nochmal so reflektiert und überlegt und so. Und irgendwann sage ich im Laufe des Interviews, wow, 30, voll früh, sich da schon so Gedanken zu machen, eventuell nicht mehr den richtigen Partner zu treffen. Und dann dachte ich mir so im Nachhinein, okay, das war extrem sozusagen meine Brille auf, mit meiner Sicht der Dinge. Ich war mit 30 an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Das heißt ja nicht, dass es für alle anderen auch gilt. Insofern finde ich es immer wieder spannend, Leute auch zu mir in Podcasts zu holen, die auch spiegeln, dass ja mein Weg genauso wie dein Weg individuell ist und extrem geprägt davon ist, wie man natürlich auch groß geworden ist. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich bin ja Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Meine Mutter hatte 3 Kinder und hat die alleine großgezogen. Ich war die Älteste und habe dementsprechend viel mitgekriegt. Für mich war immer klar, und ich merke das auch jetzt noch, ich möchte alleine kein Kind großziehen. Also zumindest nicht von Anfang an. Was dann irgendwann passiert, ob man, sich scheiden lässt oder ob der Partner vielleicht stirbt oder was auch immer. Das ist ja nochmal erstmal eine andere Geschichte. Aber für mich, und ich merke auch, das gilt auch noch jetzt, ich würde also von Beginn an kein Kind alleine großziehen wollen, weil ich bei meiner Mutter gesehen habe, puh, das ist echt mal eine Hausnummer. Aber Jennifer ist ja auch nicht alleine, sondern hat wohl offensichtlich einen wundervollen Vater für ihre kleine Tochter an ihrer Seite, was ich ganz, ganz toll finde. Und ja, was soll ich sagen? Jennifer ist Flugbegleiterin. Das wird, glaube ich, nicht so ganz deutlich im Podcast. Das wollte ich nochmal sagen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und freue mich natürlich wie immer darüber, wenn ihr mir eure Gedanken da lasst. Würde mich sehr freuen. Unter podcast@praxis-apia.de. Ja, herzlich willkommen, liebe Jennifer. Ich finde es großartig, dass du deine sehr besondere Geschichte erzählst. Und ja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke, schön, dass ich da sein darf. Freut
gerne.
Mich.
Sehr, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen?
Also, mein Name ist Jennifer. Ich bin noch ein paar Tage 39.
Oh, und die große 4.
Die große 4 kommt und ich freue mich drauf. Allerdings cool. Werde ich offiziell erst nächstes Jahr 40, weil ich wollte meinen 40. Geburtstag groß feiern. Mhm. Deshalb werde ich dieses Jahr nochmal 39.
Ja, oh, das ist cool.
Sonst ist es ja blöd, ne?
Ja, ja.
Total. Voll Lockdown an meinem Geburtstag.
Ja. Das ist gemein. Also gerade am 40. irgendwie. Ne? Das kann ich total verstehen. Ich überlege gerade, was habe ich gemacht? Ach ja, wir sind verreist. Genau. Schön, also ich hatte Bock, irgendwie woanders zu sein. Und genau. Ist das so ein Alter, wo du Schnappatmung kriegst oder bist du entspannt?
Überhaupt nicht. Also 30 war mein schlimmster Geburtstag ever. Dazu werde ich dir nachher mehr erzählen.
Okay.
Ah. Und jetzt ist für mich so ein Ding, 10 Jahre später und mein ganzes Leben hat sich so krass verändert. Es geht mir so viel besser. Ach, deshalb schön. Werde ich sehr aktiv 40 und ich freue mich sehr darauf.
Ach toll, finde ich total großartig. Also ich kann da auch nur von mir reden. Ich hatte überhaupt keine Probleme auch mit meinem 40. Ich merke halt, dass ich immer gelassener werde. Und das ist ein Zustand, den ich so genieße, muss ich gestehen. Das ist toll.
Mir auch so. Graue Haare habe ich schon total viele, von daher, was soll jetzt noch passieren?
Ne? Ja. Genau. Ja. Also ich glaube auch, dass jedes Jahrzehnt, glaube ich, was hat. Also ich habe auch jedes Jahrzehnt auf seine Weise sozusagen genossen und deswegen genieße ich jetzt auch meine 40er. Also kannst dich freuen, alles
Ich
gut.
mache das auch so. Genau. Aber ich wollte dir ja noch mehr
Ja,
erzählen. Ich bin
genau.
nicht nur 40, sondern
Ja.
habe auch eine vierjährige Tochter. Und das Besondere an dieser Tochter ist natürlich, die ist in einer Co-Elternschaft entstanden. Also ich habe sie zusammen mit einem Freund und Kollegen bekommen. Und jetzt teilen wir uns das Kind in einem, ja, 70-30, 60-40 Wechselmodell, je nachdem. Und ja, das ist das Besondere an unserer
Das
Familie.
ist definitiv was Besonderes. Und dein Instagram-Account, und ich glaube auch dein Blog heißt Planning Matilda.
Genau.
Du hast deine kleine Tochter also ganz gezielt geplant. Erzähl mal, vielleicht erzählst du, fängst du an mit deinem 30. Geburtstag tatsächlich. Was waren da?
Also mein 30. Geburtstag war der schlimmste Tag meines Lebens oder diese Zeit, 2 Jahre ungefähr, ging es mir
Ja.
richtig schlecht, denn für mich war so dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich 30 und ich habe komplett versagt. Weil was stellt man sich so vor, wenn man jünger ist? Was ein Erwachsener, ne? Mit 30 bin ich ja dann erwachsen und was mache ich als Erwachsener? Ich habe einen Ehemann, ich habe ein Haus oder irgendwie, ich habe Kinder und Hund, Katze, Maus, weiß der Geier was, ne? So, also hat ja so jeder mittlerweile eigentlich dieses Hollywood-Bild von der Kleinfamilie im Kopf und das ist auch das Ziel und das hatte ich nicht. Ich hatte nichts davon, noch nicht mal ein Meerschweinchen. Und da habe ich ganz, ganz lange mit gehadert, dass ich das nicht geschafft habe.
Okay,
Ne? So.
wow.
Es kommen ja dann auch immer so Sachen wie, der Richtige kommt schon noch, jetzt warte noch
Ja,
mal.
glaube ich,
Ne?
ja.
Auf der freundlichen Seite und auf der unfreundlichen Seite, dann, naja, hat die keinen abbekommen. Was ist denn mit der? So, ne?
Wow.
Gibt es ja alles, ne? Das volle
Ja,
Spektrum. Und ich habe da sehr lange mit gehadert tatsächlich und habe dann gesagt, okay, aber dann mache ich es halt anders. Und habe dann gedacht, okay, dann werde ich Solomama mit einem Kind aus einer Samenspende.
Okay. Wow, da muss ich erstmal kurz stoppen, weil ich meine, das wirkt so. Okay, du bist unglücklich, weil, ne, du noch nicht den richtigen gefunden hast und weil du eigentlich an einer anderen Stelle in deinem Leben sein wolltest. Also 30 ist jetzt, also das ist jetzt so meine Wahrnehmung natürlich, ne, ist ja total individuell, finde ich jetzt gar nicht. Also wenn das mit 40 gewesen wäre, hätte ich das, also ne, würde ich sagen, okay, ne, aber mit 30 finde ich sehr früh tatsächlich. Aber du hattest wahrscheinlich ein Bild im Kopf, ne, mit 30
Genau.
schon so gewisse Sachen in deinem Leben gemacht zu haben. Aber okay, was machst du denn dann? Du hast erstmal recherchiert. Was gibt es denn für Möglichkeiten sozusagen? Oder
Genau.
wie bist du da vorgegangen, dass du dann auf die Idee gekommen bist, okay, ja, Samenspende könnte eine Idee sein?
Genau, also ich habe tatsächlich erstmal die Idee gehabt. Ich wusste ja, das gibt es, mehr wusste ich darüber nicht. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das so. Vorher hatte ich immer den Plan mit einem Freund zusammen. Ne, wenn wir mal 40 sind, dann kriegen wir halt ein Kind. So. Aber der war dann schon abgesprungen, weil er schon die Traumfrau gefunden hatte. So, ne? Und ich war dann eigentlich so weit zu sagen, okay, dann suche ich mir jetzt eine Samenbank und dann kriege ich das alleine hin. Und in dem Moment habe ich nochmal einen Mann kennengelernt. Und habe
Verrückt.
dann natürlich gedacht, ne, weil man ja von Hollywood beeinflusst ist, jetzt war ich mental schon so frei und das ist er jetzt. Und das war er natürlich nicht. Ne? So. Und dann bin ich mit dem zusammengekommen, da war ich 32 und mit 34 haben wir uns dann getrennt, weil er keine Kinder dann mit mir zumindest haben wollte.
Okay,
Und dann
wow,
habe
das ist
ich.
natürlich erstmal ein Schock, ne?
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine schöne Beziehung, aber ich bin einfach nicht so der Beziehungstyp. Also mich macht das überhaupt nicht so glücklich, ne? Deshalb war das für mich auch gar nicht so ein krasser Schritt, dann zu sagen, okay, ich mache das anders, weil ich hatte meine ganzen 20er eigentlich nicht wirklich eine Beziehung und es war schon klar, das ist nicht so meins einfach. Und dann habe ich die Beziehung beendet oder wir haben das gemeinsam gemacht und eigentlich war er ein total fairer Typ, weil er hat das, als er das für sich gemerkt hat, er hat mir das gesagt. Und hat nicht
Okay,
gesagt,
das ist toll.
ja, ne, also, weil ganz viele
Hat dich
Männer,
nicht hingehalten oder so,
genau,
ne?
ne, ganz viele Männer können das ja dann auch nicht sagen. Oder wir haben uns ja auch geliebt, ne? So. Und sich für was zu trennen, was gar nicht existiert oder sowas, das ist natürlich nicht so einfach, ne? Aber
absolut, ja.
Von daher, wir haben auch heute noch Kontakt, das ist alles gut. Und es war für uns beide eine gute Entscheidung, glaube ich, einfach. Aber okay, dann haben wir uns getrennt und dann habe ich gedacht, so, an dem Punkt war ich ja schon mal und jetzt hier Butter bei die Fische. Da war ich 34.
Ja.
Ich wollte eigentlich schon mit Mitte 20 Mama werden. Jetzt im Nachhinein gut, dass ich es gemacht habe. Ne? So. Aber daher kam auch so mein Druck. Dieser, ne? Weil du sagst, 30 ist sehr früh. Klar. Für mich war das schon spät, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte.
Ja.
Und was für mich zusätzlich Druck gemacht hat, meine Mama war sehr, sehr früh in den Wechseljahren. Mit Anfang 40, ich glaube, sie war gerade 42.
Okay.
Und
ja, das ist sehr früh.
Das ist sehr früh, das heißt nicht, dass das bei mir so sein wird. Aber jetzt werde ich 40 und ich merke schon so, also wer weiß, ne? So,
okay.
Aber das war nochmal ein zusätzlicher Druck einfach, weil die Genetik natürlich da ist. So, und was jetzt, ne? Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt bis 40 warte, dann kriege ich vielleicht ein Problem. So, ne? Und dieses Problem, dass es dann nämlich nicht funktioniert, das wollte ich auf gar keinen Fall. Das sind ja auch immer die Geschichten, die man am meisten hört. Ne? Die Frau ist 42, 43 und ist jetzt schon seit 2-3 Jahren in einem Prozess drin mit künstlicher Befruchtung von der Samenbank und es klappt einfach nicht. Das sind ja meistens die Geschichten, die man dann bekommt. Ne? Und das wollte
man leider halt schon ab Mitte 30 als Spätgebärende gilt, ne? Und die Fruchtbarkeit einfach auch rapide absinkt. Das muss man einfach auch realistisch so sehen. Ne?
Genau, das ist realistisch. Und es ist ja auch einfach so, also du weißt ja gar nicht, ob dein Körper schwanger werden kann. Ne? Ich war vorher noch nie schwanger. Ich wusste gar nicht, klappt das überhaupt? Und dann hat man ja auch so das Gefühl, ich habe da ein Recht drauf. Ne? So, ich will das jetzt und dann passiert es, weil das halt bei allen passiert. Ja. Also man hat ja so ein, das steht mir zu und sowas. Ne? Und das haben die meisten Leute und bei den, dann wird es halt relativ schwierig, du weißt es wahrscheinlich, wie es ist, wenn das halt nicht funktioniert. Ne? Und ich hatte immer dieses Gefühl, okay, ich brauche die Jahre vorher. Also ich muss schon mit 35 anfangen, damit da noch genug Puffer irgendwie ist.
Ja, ne? So. Verstehe. Okay, ja.
Und dann, genau, und dann bin ich zurückgegangen in die Recherche zu der Samenbank. Hatte mir auch schon Samenbanken angeguckt, fand es ein bisschen gruselig irgendwie, weil es ist natürlich schon was anderes auf jeden Fall. Ne? Es ist so ein bisschen,
klar,
jetzt suche ich mir hier an mein Baby aus. Und also es ist komisch.
Ja.
Ne? So. Und natürlich war ich von der Trennung auch mitgenommen und dann war ich auf einem Flug. Und habe einer Kollegin davon erzählt, dass ich das jetzt so mache und dann sagte die, ach guck mal, ich habe das mit einem Kollegen gemacht, ne? Er ist schwul, sie war lesbisch und sie haben das Kind genauso wie wir dann mit der Bechermethode gezeugt und jetzt kümmern sie sich gemeinsam ums Kind, der eine geht fliegen, der andere hat das Kind, tada, Co-Elternschaft. Und ich dachte so,
okay,
cool, was ist das denn für ein Konzept, hatte ich noch nie gehört vorher.
Ja.
Und dann sagte sie halt zu mir, ein Freund von mir ist auch Kollege von uns, du, der will unbedingt ein Kind, frag doch mal den.
Okay, und auf einmal war da sozusagen eine ganz neue Idee im Raum. Also was da sofort bei mir hochkommt, ist, also ich finde es unfassbar mutig, also weil ich auch Kind einer alleinerziehenden Mutter bin. Und weiß, dass das nicht so immer so ganz einfach ist. Und also woher hattest du auch den Mut zu sagen, ich mache das auch allein, ist mir wurscht? Also was war da so dein Antreiber sozusagen?
Also es gab zwei Stützen für mich. Nämlich das eine, dass ich, wie gesagt, die meiste Zeit meines Lebens alleine war und damit nicht unglücklich. Ne? Und ich war finanziell darauf vorbereitet. Ich bin ja war ja nicht doof, sondern ich habe in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da kommt das vielleicht auf mich zu, habe ich angefangen, mich finanziell darauf vorzubereiten.
Super,
das
sehr heißt, klug. Mhm.
Genau, also ich wusste genau, finanziell kann ich das stemmen, mein Job stimmt, ich kann das und das machen. Ja. Ich habe die und die Unterstützung, meine Eltern. Mhm. Also ich war wirklich, ich hätte das gut alleine stemmen können. Ne? Also wenn du alleine in das Alleinerziehendsein reingehst, dann ist das auch was ganz anderes, ne? Weil du also im besten Falle natürlich finanziell vorbereitet bist, aber du bist da auch mental drauf vorbereitet. Ne? Ja. Wenn du dich trennst nach ein paar Jahren oder viele Väter gehen ja im ersten Jahr, wenn das Kind sehr klein ist, da hast du ja dann nicht nur das Baby, sondern auch den Schock und dann auch noch die finanzielle Abhängigkeit, in der tatsächlich viele Frauen ja auch immer noch sind.
Ja, ja.
Und diese ganzen Negativfaktoren hast du als freiwillig Alleinerziehende ja eigentlich im besten Falle nicht.
Ja.
So, ne? Okay. Deshalb war ich total entspannt deswegen. Deshalb konnte ich auch total entspannt in die Verhandlungen um die Co-Elternschaft reingehen.
Ja.
Weil ich mir gar keine Gedanken machen musste, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn der mir jetzt irgendwann abspringt, während ich schon schwanger bin oder wenn das Kind schon da ist, dann ist es okay für mich.
Ne? Ja.
Für mich war das nie unsicher, weil ich einfach von Anfang an wusste, ich wollte das ja eigentlich alleine machen.
Hm.
Und jetzt habe ich den Bonus des Papas dabei.
Ja.
Das ist natürlich super. Das macht mir auch alles viel einfacher, natürlich.
Ja,
ne?
Klar.
Aber ich war ja darauf vorbereitet, es alleine zu machen. Von daher.
Ja. Und also das heißt, dann hast du den Kontakt aufgenommen hier zu dem Bekannten deiner Kollegin und wie ist denn das? Dann geht man zusammen essen oder man ruft an so, hallo, ich habe gehört, du willst Vater werden. Also das ist ja irgendwie skurril.
Ja, tatsächlich hat er mich dann angerufen. Ne? Wir wurden von der Kollegin verconnected und hatten dann irgendwie so ein bisschen hin und her geschrieben und sowas. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe heute nichts zu tun, lass uns mal einfach treffen. Und dann haben wir uns einfach getroffen.
Mhm.
War das so ein bisschen so, also der Mann ist vielleicht mal 5 Sekunden lang komisch, aber ganz ehrlich, die meisten von uns waren auch schon mal auf einem Tinder-Date und
das
ist jetzt auch nicht viel anders.
Ja,
ne? So. Ja. Natürlich sind die Konsequenzen anders, aber sonst ist es halt, ne? So, und dann, wir sind ja Kollegen, wir arbeiten in derselben Firma, wir sind vorausgesucht für diesen Job, ne?
Ja.
Das heißt, wir hatten uns natürlich auch sofort was zu erzählen.
Ja, ne? Okay.
Wir hatten eine riesige Basis,
auf
der wir schon anfangen konnten. Und von daher war das dann easy. Also wir saßen im Café und haben uns irgendwie so 20 Minuten so Smalltalk-mäßig unterhalten und sind dann direkt in die Verhandlungen reingegangen. Ne?
Und wenn du sagst Verhandlung, was stelle ich mir vor? Also was verhandelt, also wie, was verhandelt man? Doch, das würde mich interessieren. Was verhandelt man?
Also ich hatte eine ganz lange Liste.
Ja.
Und er nicht. Das war so, also ich war total vorbereitet, ich hatte mir schon 150 Gedanken gemacht und ganz viele Stichpunkte und sowas, hatte mir verschiedene Sachen überlegt, die für mich nicht verhandelbar sind und er war so, ach, ich guck mal, was jetzt passiert.
Okay,
ne?
Schreibt
auch unsere Charaktere tatsächlich sehr gut, deshalb sind wir auch als Eltern so gut, ne?
Weil
ich so, hier ist die Liste und er so, oh, eine Liste, juhu. Mir hat jemand eine Liste gegeben, dann arbeite ich die mal ab. Wie schön, ne? So, das funktioniert gut bei uns.
Ja, herrlich. Was war nicht verhandelbar für dich? Das finde ich spannend. Also was waren so die 1, 2 Punkte, wo du sagst, nee?
Also für mich war absolut nicht verhandelbar der Nachname.
Ah ja.
Ich wollte, dass sie meinen Nachnamen
trägt. Ja, ja.
Und das war für ihn auch okay, weil er meinen schön oder nicht meinen schöner findet, aber seinen nicht so schön findet.
Ja, ja.
Also das war für mich wichtig, wollte, dass der Name bleibt. Und dann wollte ich auf jeden Fall das erste Jahr den Säugling mehr oder weniger bei mir haben, weil ich gerne voll stillen wollte. Das war so meine Idee.
Mhm.
Das war für ihn total okay. Für ihn war das sogar super, weil er so vor dem Baby... sie kam raus, ne, sie war ein Kaiserschnittkind, viel zu früh, sie war winzig. So ne, 2 Hände voll Baby und er hatte den allergrößten Respekt davor. Ne? Von daher, das passte dann total gut. Ne? Und ja. Als sie dann so angefangen hat, bei ihm zu übernachten oder sowas, da war sie, ich glaube, 15 Monate alt, stabil, ja. Konnte schon recht gut sprechen und sehr deutlich machen, was sie möchte und was sie nicht möchte.
Ja.
Und das war für ihn dann auch einfacher.
Ja, ja, das kann ich total verstehen.
So. Und genau, also das passte dann schon mal ganz gut. Und das waren für mich die einzigen Sachen, die nicht verhandelbar waren. Und bei ihm war es, er wollte gerne das Sorgerecht haben, das halbe.
Ah ja, okay. Und wie war das für dich?
Also ich hätte es auch ohne gemacht, weil das natürlich für mich vorteilhafter gewesen wäre. Aber ich konnte ihn total verstehen, weil das die einzige rechtliche Handhabe an seinem Kind ist, die er haben wollte. Und das wollte ich ihm natürlich auch geben.
Ja.
Und für ihn war das ja auch, also ich habe das auch als gutes Zeichen gesehen, weil das für ihn ja auch ein großes Risiko war.
Na? Na klar.
Weil wenn er die Vaterschaft anerkennt und das halbe Sorgerecht hat, dann hätte ich auch sagen können, hallo, Betreuungsunterhalt für 3 Jahre.
Stimmt, stimmt.
Genau, genau. Ja. Also da, das ist schon, man muss ein bisschen gucken. Ne? Ja. Man muss das auf einem guten, auf einer guten Vertrauensbasis machen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den letzten 5 Jahren, sage ich immer, bitte mach das nicht, sondern mach das schriftlich. Ist egal, ob das rechtlich bindend ist oder nicht.
Ja.
Wenn ihr eine Co-Elternschaft seid, jeden Schnipsel, auch den allerkleinsten Fetzen, aufschreiben, ausdrucken und beide unterschreiben.
Ah.
Aus Erfahrung kann ich sagen, gute Idee. Ist egal, ob das rechtlich bindend ist oder nicht.
Ja.
Man kann sich dann im Falle eines Streites auf jeden Fall darauf berufen, okay, wir haben das jetzt hier schriftlich mal so festgehalten, das war unsere Idee, das klappt jetzt nicht, aber wie können wir denn da wieder so ein bisschen hinkommen?
Ja. Und funktioniert das, das ist natürlich so eine Frage, die ich mir jetzt somit als erstes gestellt habe, so funktioniert das in der Praxis auch? Also, weil, also auch wenn man ein Paar ist, hat man ja nicht immer die gleiche Vorstellung von der Erziehung. Vielleicht, also am besten ist es natürlich, dass man eine gemeinsame Basis hat, logischerweise, aber es gibt natürlich immer Dinge, wo man auch als Paar so einen Aushandlungsprozess hat in der Erziehung. Ne? Wie läuft das dann in so einer Co-Elternschaft ab? Einigt ihr euch immer? Habt ihr schon mal, keine Ahnung, Mediatoren? Es wäre auch eine Möglichkeit, ne, so jemanden dazuzunehmen als neutrale Person. Wie läuft das?
Also wir haben tatsächlich, was das angeht, gar keine Probleme. Cool. Wir haben uns irgendwann mal so ein bisschen nochmal nicht in die Wolle gekriegt, aber so ein bisschen gesagt, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin, wo wir hin wollen? Wir hatten uns auf eine bedürfnisorientierte Elternschaft geeinigt und haben dann uns irgendeine Literatur rausgesucht, die wir beide gelesen haben. Aber für uns ist es deshalb so einfach, weil wir eben nicht im gleichen Raum sind, wenn wir erziehen. Na? Wir haben so eine Basis und da halten wir uns auch dran. Und ich weiß auch, er ist auf jeden Fall immer gut zu dem Kind. Er tut immer sein Bestes, um gut mit dem Kind umzugehen. Mhm. Und den Rest kriege ich ja gar nicht mit. Ah. Und das will ich auch gar nicht mitkriegen. Na? Weil ich weiß ja genau, er bringt sie mir wieder so wie er sie abgeholt hat. Ne? Vielleicht ein bisschen schmutziger, aber also er kann das ja alles. Ne? Er kann Windeln wechseln, er kann sie am Leben halten. Und was die zwischendrin machen, das ist mir tatsächlich egal, weil ich weiß, dass er immer im Sinne des Kindes handelt. Ne?
Und sehr spannend.
In so Situationen, wo, also wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder sowas.
Ja, macht ihr den zusammen?
Wir machen mindestens einmal im Jahr zusammen Urlaub.
Okay,
So es denn möglich ist. Aber da ist es tatsächlich so, dass wenn wir beide im Raum sind, dann akzeptiert sie nur mich.
Ach, interessant.
Das ist,
okay.
Das ist dann wunderschön, weil das immer ein wirklich entspannter Urlaub für mich ist. Ne? Aber,
und er akzeptiert, also bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren.
Bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Und es ist ja auch wirklich ganz oft einfach so. Ne? Und es ist ja auch so, dass das Kind einfach mehr bei mir ist und das auch unser Deal ist tatsächlich.
Ja. Ne?
Also wir haben gesagt, ich arbeite 50% und kriege dafür einen Ausgleich, einen finanziellen, der quasi meinen Betreuungsaufwand in dem Sinne ausgleicht, dass ich keinen Rentenverlust hinten dran
habe. Ja, ja, ne? Ja.
Ich bin ja nicht
klar, Kopf, natürlich, wichtig.
Genau. Ja. Und, aber ich betreue mehr und
ja.
Natürlich bin ich dann auch die erste Bezugsperson.
Na klar, ist ja auch logisch, ja. Okay, also ich verstehe, also habe ich gar nicht gedacht, hätte ich gar nicht gedacht. Also ihr unternehmt so eigentlich nichts gemeinsam zu dritt, also dass ihr jetzt irgendwie in den, also
wir ich gehen jetzt auch mal, in den Zoo. Ich wollte, wir gehen tatsächlich
ja. oft okay. zusammen in den Zoo. Das machst du tatsächlich, okay. Also es ist aber schon so, dass die meiste Zeit macht ihr das schon getrennt gewissermaßen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ihr dann auch gemeinsam seid, genau. sozusagen also mit der Kleinen.
Genau, wir sind in gemeinsamen Situationen auch. Aber eigentlich ist es ja so, wenn sie bei ihm ist, dann bin ich arbeiten.
Ne? Ah, ja, okay.
Deshalb ja. ist so viel Überschneidung und andersrum ja. ist er halt arbeiten. Ne? Deshalb bei ja, uns gibt okay. es nicht so viel Überschneidung. Aber ja, und tatsächlich ist es eigentlich so, wir überlassen es halt der Kleinen. Ne? Ja. Wenn sie jetzt von mir bedient werden möchte, dann...
Ja.
So sei es. Ne? Es sei denn, ich habe wirklich keinen Bock, dann sage ich so, nee, jetzt macht es auch mal der Papa, der macht es ja dann auch gerne.
Ja,
ne?
klar. Ja.
Aber
ja.
sonst haben wir da tatsächlich wenig Dingens. Und es ist tatsächlich so, dass er auch das Vertrauen hat, wenn er was nicht, wenn ich was nicht weiß oder sowas, oder er nicht weiß, wie er handeln soll, dann ruft er mich immer an, so es denn möglich ist.
Ah, okay. Ne?
So, also er hat da jetzt auch gar nicht das Gefühl, dass er das irgendwie nicht. Also, dass es irgendwie Versagen ist, wenn er jetzt was ja. weiß, sondern dann ruft er mich an.
Ja.
Und dann
okay, das hört sich entspannt an.
Sonst machen, ja, genau.
Was habt ihr der Kleinen erzählt? Fragt die was?
Also, die ist ja erst 4,5.
Ja.
Und nicht in der Kita.
Mhm.
Das heißt, sie kennt natürlich normale Familien. Wir lesen ja auch viele Bücher und sowas.
Ja.
Aber sie hat so viel Konfrontation tatsächlich gar nicht.
Okay.
Also bis vor, und das ist ja tatsächlich ein Rieseneinschnitt bei meinem Kind, bis vor einem Jahr waren wir halt immer nachmittags bei anderen Kindern. Na, wir hatten so eine Kita-Freigruppe
ja.
und haben uns dann immer in den verschiedenen Wohnungen getroffen, wie man sich
okay.
halt...
Ja.
ja, wie man sich halt mit kleinen Kindern so trifft,
ja.
zwischen 14 bis maximal 18 Uhr.
Mhm.
Und wo sind da die Väter?
Naja, sind meistens immer noch nicht da.
Die sind halt gar nicht da. Ne? Also ich glaube, dass meine Tochter das erst geschnallt hat, dass bei ihren Freunden überhaupt die Papas in der Wohnung wohnen, als es mit Corona anfing und die im Homeoffice auf einmal waren.
Also auf einmal waren lustig, ja, ja. Yeah.
So schade es ist,
ja.
aber unter der Woche siehst du sie halt ganz wenig, ne? So. Und also ich erzähle ihr schon, dass unsere Familie was Besonderes ist, ne?
Ja.
Dass wir das ein bisschen anders machen und sowas. Aber ich meine, sie ist auch erst 4,5.
Ne?
Tatsächlich ist es narrativ eher bei uns so, dass ihre Freundin zum Beispiel stinksauer war, weil bei ihr der Papa zu Hause wohnt.
Ach nein, okay.
Und ich habe nur ein Zimmer und ich feiere nur einmal Weihnachten und der Papa ist sowieso blöd und der Papa okay. soll nicht mehr bei uns wohnen und bei euch wohnt ja auch kein Papa.
Okay.
So, ne?
Also, ja, interessant, ja. Kinder.
Und Realität ist halt auch, ne, bei diesem besagten Mädchen, das das sagte, die ist in einer Dreiergruppe in ihrer Kita und die anderen beiden Kinder sind von alleinerziehenden Müttern. Das heißt, es ist dann tatsächlich so, das sind 4 Mädchen
ja.
und nur ein einziges hat überhaupt den Ärger okay. mit dem Papa zu Hause.
Ja, ja. Ne, ja.
So?
Also verstehe.
Diese, gut, wir sind hier auch in Berlin, aber
ja.
Diese Realität ändert sich halt auch einfach. Ne?
Ja.
In Berlin, glaube ich, jedes vierte Kind, jedes vierte oder jedes fünfte Kind, das bei der Mutter wohnt.
Ja. Ja.
Ich sage bei der Mutter natürlich auch bei Vätern, aber ich glaube, 96% der Alleinerziehenden sind Frauen.
Ja.
Also ja, ja. Da ändert sich ja auch was.
Ja, ne? Absolut.
Am Ende, also ob es für sie schlimm ist, sie hat jetzt noch nie gesagt, warum wohnt der Papa nicht hier.
Ja.
Wenn sie das fragt, dann erklären wir. Das
ja, ja, klar.
Kann, ne? Also
ja,
immer altersgerecht. Absolut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das so ein Nachteil
Ding
für sie sein
wird.
Oder
ja,
ein Riesending sein wird. Ne?
Ja.
Warum auch.
Also, ja. Was du gerade ansprichst, das, da fällt mir direkt eine Frage zu ein. Klar, Berlin ist natürlich jetzt auch extrem entspannt, sage ich jetzt mal, mit solchen Dingen. Das wäre wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, wäre in anderen Regionen Deutschlands vielleicht auch eine andere Geschichte. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also sind deine Eltern entspannt damit umgegangen? Deine Freundin, die Menschen, die um dich rum sind, die dir wichtig sind?
Also die Freundinnen und die Menschen, die mir wirklich wichtig sind, die sind ja aus meiner Bubble. Das heißt, die sind entspannt, die wissen auch, wie ich drauf bin. Also da hat jetzt, glaube ich, keiner großartig gezuckt.
Ja.
Was macht sie da jetzt wieder? Aber es war tatsächlich, also von meinen Freunden hat keiner irgendwie negativ reagiert. Ich bin damit jetzt auch nicht krass hausieren gegangen, sondern habe ganz vielen das erst erzählt, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war. Einfach, weil das halt bei uns so schnell ging. Ne?
Okay.
Wir hatten das ja ein bisschen anders geplant.
Okay. Ne?
Wir haben gesagt, ich war 35, er 45, okay, wir gucken jetzt mal, ne? Aber statistisch gesehen dauert das ungefähr ein Jahr. Wir kannten uns schon ein paar Monate und waren uns auch auf jeden Fall sicher und haben dann gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, das zu versuchen, einfach damit die Zeit auf unserer Seite ist.
Yeah.
Lass uns das mal machen. Und dann lernen wir uns noch mal besser kennen. Also waren wir zusammen im Urlaub und haben an meinem Eisprung die Bechermethode angewendet.
Ja. Sagst du was zur Bechermethode? Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet.
Ich erzähle dir alles zur Bechermethode, was du wissen möchtest, kein Problem. Genau, aber also wir haben die Bechermethode benutzt und es hat beim ersten Versuch funktioniert.
Wow, okay.
Das heißt, es ging halt einfach dann mega schnell.
Ja.
Und die Bechermethode ist simulierter Geschlechtsverkehr. Wir wollten nicht, wir wollten keinen Sex haben, um diese Freundschaft jetzt nicht zu belasten irgendwie. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir benutzen die Bechermethode. Im Internet gab es dazu damals wenig, aber jetzt gibt es ganz viel. Wer also mal gucken möchte, wie das funktioniert, es ist wirklich, also es ist simulierter Geschlechtsverkehr, ne? Man kriegt einen Urinbecher, den man zudrehen kann.
Yeah.
Dann wird ein bisschen gewartet, bis das Sperma sich verflüssigt hat. Es wird auf eine kleine Spritze gezogen, die du in jeder Apotheke kaufen kannst.
Ah, okay.
Und dann wird es dahin gebracht, wo es sonst, wo es hingehört. Ne?
Ja, ja.
Popo hoch, bisschen liegen bleiben. Man kann auch eine Menstruationstasse hinterher schieben oder kann es direkt in die Menstruationstasse machen.
Ah, okay.
Muss nur irgendwie dahin.
Ja.
Und dann Popo hoch und warten.
Ja, okay.
Funktioniert, also bei mir hat es beim ersten Versuch funktioniert.
Was ein großes Glück ist, muss man sagen.
Ja, ne? Ist,
also auch, ne, was sein Alter angeht und so, ne, alles sozusagen in Kombination, das ist schon fast ein Wunder, muss man sagen. Ne?
Hatte jetzt auch keiner mit gerechnet, am wenigsten ich tatsächlich. Und ja, aber das funktioniert gut und die Chancen sind gleich, weil es ist sowieso total gut durchgeplant, ne? Also das macht man ja jetzt nicht zum Spaß, sondern mit Ovulationstest und Temperaturkurve und hast du nicht gesehen, wurde das auf den Tag genau festgelegt und dann haben wir das gemacht.
Ja.
Und dann sind die Chancen gleich wie beim Geschlechtsverkehr. Es ist ja auch, also es ist halt ein Schritt mehr, aber am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und so haben wir das gemacht.
Was gibt es noch für Möglichkeiten, das zu machen?
Also ohne den Arzt gibt es dann nichts mehr. Also es gibt auch ganz viele, die dann Sex haben. Das wollten wir jetzt einfach nicht machen. Und dann die Bechermethode. Der nächste Schritt ist die IUI. Das ist die interuterine Insemination. Da wird nämlich das Sperma dann bis in die Gebärmutter gespritzt mit einem kleinen Katheter. Und das bitte nicht zu Hause machen.
Nee, klar.
Das macht dann der Frauenarzt.
Ja.
Dazu muss man dann aber gucken, dann muss man schon ein Paar sein. Ne?
Das ist nicht ganz einfach, das dann so tatsächlich auch zu machen, sozusagen. Also jemanden zu finden, der das macht und so.
Genau, ne? Also mittlerweile sind ja auch die Kinderwunschkliniken, ne, sind auch für Single-Frauen, weil dann bist du ja quasi Single-Frau, sind ja jetzt auch offener, zumindest hier in Berlin findet man gute Möglichkeiten.
Ja.
Und dann bringt man quasi seinen Privatspender mit, das geht auch. Man kann sich auch als Paar ausgeben, weil Was wollen Sie
kann ja keiner überprüfen letztendlich. Ne? Ja, genau. Das stimmt.
Ja. Aber wir haben gesagt, ach guck mal, das kostet uns ein paar Cent. Wir probieren das jetzt einfach mal und siehe da, funktioniert super.
Hat sofort funktioniert bei
euch. Hat sofort funktioniert, genau.
Wahnsinn, verrückt. Und sag mal, mit welcher Intention bist du sozusagen, ich nehme an, dein Blog war wahrscheinlich das Erste, was du gemacht hast, ne? Mit welcher Intention bist du da gestartet? Was treibt dich da an?
Also ich wollte gerne eine schöne Geschichte erzählen, weil es eine schöne Geschichte ist.
Ja, klar.
Und wie ich vorhin gesagt habe, ne, man hat normalerweise nur diese traurigen Geschichten, wo es dann schon nicht funktioniert und bla bla bla. Ja. Ich wollte gerne eine schöne Geschichte erzählen und ich habe, als ich angefangen habe, das ist jetzt mehr als 5 Jahre her, da gab es so Co-Elternschaft fast gar nichts. Ne? Ja. Also es kam dann irgendwann familyship.org und es gibt noch eine andere Seite, die ich nicht nennen möchte, weil ich die doof finde.
Ja.
Und mittlerweile gibt es ganz viel. Es gibt Foren etc. Aber damals gab es ganz wenig und ich dachte, boah, ich habe ja hier den... Mittlerweile sage ich, habe den perfekten Plan B gefunden. Ne? Ach, so?
Ja, ja.
Weil natürlich ist es bei niemandem Plan A, war es ja bei mir auch nicht.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Natürlich träumt jede Frau, ne, von dem Prinz mit dem Pony und sowas. Das wissen wir ja alle. Aber die Co-Elternschaft, wenn es gut funktioniert und wenn man sich da auch Mühe gibt beim Aussuchen und sich nicht leiten lässt von der Panik, dann kann das wunderbar funktionieren.
Ja,
und ist die beste oder der kleinen Familie am nächsten gelegene Familienansatz. Ne? So.
Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ne? Sich nicht von der Panik, von der Angst treiben lassen, ist, glaube ich, extrem wichtig, weil du hast vorhin gesagt, du würdest schon deinen Co-Vater, sagt man das so, als Freund bezeichnen, ne? Weil das stelle ich mir wichtig vor, dass man eine Freundschaft hat mit demjenigen, mit dem man dieses Kind hat, dass man irgendwie so schön es geht, so gut es geht, großziehen möchte.
Genau.
Oder?
Ja. Also wir sind jetzt nicht super, super Best Buddies, einfach weil wir so unterschiedlich sind.
Ja.
Aber wir verstehen uns natürlich gut und wir telefonieren 3-mal am Tag. Ne?
Ach,
egal,
wow,
wo das Kind ist. Ja. Also das Kind redet viel über FaceTime mit dem anderen, anderen Elternteil. Ne?
Ja.
Die ist da ganz, ganz offen für. Und also wir sind natürlich im Leben des anderen mit drin. Ne?
Ja.
Wir würden jetzt, glaube ich, auch, wir würden jetzt auch nicht zusammenziehen. Ne? Ich glaube, da
gibt es das auch?
Das gibt es auch, ja, dass dann sich quasi WGs, Eltern-WGs
bilden. Ja, stimmt. Ja.
Ist auch ein schönes Konzept.
Ja.
Ich wohne ja schon mit jemandem zusammen. Also ich wohne mit jemandem zusammen.
Ja.
Ist nicht so meins. Ne?
Ja, ist doch völlig okay.
Ist auch nicht. Und von daher passt das so
eigentlich. Hauptsache, man ist sich einig. Ne? Das ist ja ist ja letztendlich das Wichtigste. Ne?
Richtig.
Wahnsinnig spannend. Was würdest du sagen, und dann gibst du ja, in dem Blog gibst du ja auch Tipps, ne? Unter anderem, keine Ahnung, sowas wie kann man sich darauf vorbereiten? Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Punkte, wenn man so eine Co-Elternschaft sich vorstellen kann? Wie bereitet man sich vor?
Also, ich glaube, die wichtigste Vorbereitung ist mental.
Ja.
Also zu gucken, warum will ich denn das Kind eigentlich? Ne? Ich finde das ganz wichtig. Also zu sagen, bin ich einsam? Hätte ich gerne einen Partner? Hätte ich gerne jemand, der mich bedingungslos liebt? Ist das was ich brauche? Oder will ich diese Familie unbedingt? Oder will ich eigentlich das Kind? Ne?
Ja.
Das ist ganz schwierig. Und ich habe mir da ganz, ganz, ganz viele Gedanken jahrelang drüber gemacht. Ne?
Ja.
Einfach, weil auch automatisch mir immer Egoismus vorgeworfen wird. Die erste Reaktion ist immer so, wie egoistisch. Sie wollte unbedingt ihren Kinderwunsch durchsetzen.
Ah, okay. Verstehe.
Ja, das wollte ich. Aber ich habe mir da wirklich viel Gedanken drum gemacht.
Ja.
Ne? Also ich habe mir ganz lange überlegt, was will ich denn? Ich habe die Zeit, ich habe die finanziellen Mittel. Ich habe mich da wirklich gut drauf vorbereitet. So, dass ich auch jedem entgegentreten kann, der sagt, du bist doch egoistisch. Ja. Ich finde, ich habe mich sicher besser darauf vorbereitet als manch anderer oder andere.
Ja.
von daher, ich kann für mich immer sagen, ich war da mental wirklich gut drauf vorbereitet.
Ja, ja.
So. Also das Mentale ist das eine. Ich finde auch finanziell die finanziellen Aspekte wichtig,
ja,
immer. Also auch in der Partnerschaft könnte man vorher mal drüber gesprochen haben.
Auf jeden Fall.
Wer bleibt denn dann zu Hause? Wie ist es denn dann mit der Rente? Wer macht denn hier die Care-Arbeit und sowas?
Ne? Ja, absolut.
Also das sich gut überlegt haben. Und dann gibt es, also es gibt dann auch von mir zum Beispiel, gibt es eine sehr lange Checkliste, was man alles besprechen könnte. Ne? Worüber man sich vielleicht gar keine Gedanken gemacht hat, so, was machen wir, wenn das Kind behindert ist?
Stimmt, ne? Sowas.
Und über solche Sachen im Vorhinein zu sprechen, ich finde das ganz wichtig. Deshalb sind Co-Eltern sind generell eigentlich sehr gut vorbereitet.
Ja.
Es sei denn, sie haben sich nicht abgesprochen. Aber die meisten sind sehr gut vorbereitet, weil man natürlich auch nicht sehenden Auges ins Chaos stürzen möchte, ne? Sondern deshalb, da ist ja viel Vorbereitung. Und dadurch, dass du diesen ganzen romantisch rosaroten Glubsch nicht hast, ganz oft ist es ja so, dass so finanzielle Sachen oder sowas in der Partnerschaft auch ganz schwer anzusprechen sind. Mir fällt es auch schwer, ne? Das hast du halt alles nicht. Na, du kannst da ganz offen drüber reden, weil das ja wirklich die einzige Verhandlungsbasis ist, die du brauchst. Ne?
Ja,
also du musst ja dann nicht auch noch gucken, oder sagst du, du hast ja den Mann im besten Falle danach ausgesucht, wie du seine Vaterqualitäten einschätzt.
Ja.
Und musst gar nicht darauf achten, dass der sich jetzt auch noch in dich verlieben soll und noch besser du dich eben auch in ihn verlieben musst.
Ne?
Das ist ja eine Vorauswahl, an der du gar nicht viel ändern kannst. Und das fällt komplett weg. Das heißt, du konzentrierst dich nur auf das Elternsein, auf die Vaterqualitäten, andersrum natürlich auch auf die Mutterqualitäten.
Klar.
Und dann hast du eine ganz andere Verhandlungsebene.
Ja.
Die ist jetzt sehr, nicht rosarot romantisch,
aber
zielführend.
Das glaube ich auf jeden Fall. So. Wo um alles in der Welt findet man so jemanden? Bei dir war es ja auch ein bisschen Glück, ne? Das irgendwie über Ecken rum sozusagen und dann noch der gleiche Job irgendwie, sodass ihr irgendwie das auch gut lösen könnt, wer das Kind hat und so weiter. Aber ich sag mal, es ist ja so, im wahren Leben ist es ja nicht so, dass so jemand um die Ecke ist. Mhm.
Lebt. Das stimmt, genau. Also wie gesagt, es gibt Foren und Portale mittlerweile dafür. Die sind wie Dating-Portale, nur dass es eben darum geht, ein gemeinsames Kind zu bekommen.
Ja, kannst du da eins empfehlen? Oder bist du da eher vorsichtig?
Nee, also ich bin ein großer Fan von familyship.org.
Ach, das, was du vorhin schon gesagt hast. Okay.
Genau. Die Christine Wagner macht das und die ist selber Co-Mama.
Ja.
Und das quasi auch aus ihrer eigenen Erfahrung heraus gegründet. Ne?
Wow.
Deshalb, das finde ich super. Trotzdem ist es natürlich so, man muss im Internet immer aufpassen. Ne?
Ja.
Also es gibt so drei oder sagen wir mal vier Möglichkeiten. Die erste, die ich am besten finde, ist immer im Bekanntenkreis rumzufragen.
Mhm.
Weil you never know.
Es muss ja jetzt nicht
der Nachbar drei Häuser weiter sein, aber vielleicht hat der zum Beispiel einen schwulen Freund, der schon seit Jahren sagt, oh, ich hätte so gerne ein Kind.
Ja.
Denn in der Co-Elternschaft sind so Regenbogenfamilien relativ häufig, ne? Dass du eine Mutter und einen schwulen Mann oder ein schwules Paar sogar hast. Ne? Dann hast du drei Eltern. Oder eben lesbische Paare mit einem Mann oder mit einem schwulen Mann. Oder so. Also die Möglichkeiten sind ja endlos.
Ja,
ne?
Absolut.
Das heißt, dadurch hast du natürlich nochmal eine ganz andere Range an
absolut.
Menschen eben auch.
Absolut, stimmt.
Ne?
Ja.
Weil du die homosexuelle Community quasi nochmal mit reinnehmen kannst.
Ja.
Ne? So als potenziellen Vater.
Klar, ja.
Genau. Also da einfach mal rumfragen, weil man weiß ja nie, was ist. Und dann ist es immer jemand, der schon mal irgendwie vorausgewählt ist. Das ist natürlich gut. Wenn man das Glück nicht hat, dann die Portale, wie gesagt, familyship.org. Da ist es wirklich, also wie auf Tinder jetzt nicht vielleicht, aber vielleicht Elite-Partner. So, ne? Dass man wirklich ein Profil hat und möglichst ausführlich auch beschreibt, was man gerne hätte. Und sich dann irgendwie finden kann. Auch da muss man aufpassen, denn auch da gibt es Männer, die komische Ideen haben.
Von, was heißt komische Ideen?
Naja, von hier kann ich mir kostengünstig Geschlechtsverkehr erschleichen.
Ah, okay, okay. Oh Gott. Oh,
bis ja. Massenspender, die sich darüber ausschweigen und auf einmal hast du ein Kind mit 99 Geschwistern.
Nein! Oh Gott, sowas gibt's ernsthaft? Oh Himmel.
Ja, ich hatte gerade ein Interview mit so einem Mann, der jetzt zwar kein Massenspender ist, aber sich ausschweigt, wie viele Kinder er hat, aber wahrscheinlich eher 20 als 10. Und diese Kinder auch sieht, das
aber nicht für alle Unterhalt zahlt, oder? Also ich meine, finanziell ist das ja,
muss nein, er nein, finanziell Millionär sein. Ist das nicht.
Okay.
Nein, nein. Das ist dann ein anderes Konzept, ne? Das ist dann eher so diese, es nennt sich Onkelfunktion. Also ein Privatspender, der dann einen festgelegten Umgangsrahmen hat, der aber sich, also der sehr klein ist, ne? Da ist es dann eher so, dass das Kind hauptsächlich bei der Mutter ist und der Vater ist dem Kind bekannt und kommt einmal im Monat, einmal im Jahr oder irgendwie sowas. Ne? Okay. Das machen Frauen, die gerne die Kontrolle behalten möchten, was auch nicht dumm ist, ne? Aber trotzdem dem Kind nicht den Samenbankvater präsentieren wollen, den die Kinder zwar mittlerweile auch kennenlernen können, aber halt einfach jemanden haben wollen, der nahbarer ist. Und es ist natürlich auch einfacher, vielleicht, also so stelle ich mir vor, von jemandem ein Kind zu bekommen, den man wenigstens schon mal gesehen hat. Ne? Den Samenbankspender, den sieht man ja nicht, ne? Maximal auf dem Foto. Genau.
Okay.
Also, aber es gibt da viel Schindluder und
glaube ich.
Wie das halt immer so im Internet ist, bitte aufpassen.
Ja. Und da kann man wahrscheinlich auf deinem Blog auch nochmal, ne, auf deiner Seite wahrscheinlich auch nochmal nähere Infos sicherlich sich holen, wenn man Interesse hat. Also du sagtest, im Bekannten, also zu jemandem finden, ne? Im Bekanntenkreis, Plattform,
Facebook.
Da gibt's, Facebook. Ja.
Facebook gibt es
Gruppen
auch.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, nicht wenige, aber die Portale, die haben eine Bezahlschranke, was nochmal einen gewissen, also ein Hindernis gibt. Ja. Und Facebook ist nochmal anders. Also sicher kann man auch auf Facebook einen Co-Vater finden. Aber man, Frau in dem Fall, muss aufpassen.
Ja.
Ne? Und absolut. Da bin ich sehr hinterher, den Frauen dann zu sagen, dann lasst euch Zeit. Ne? Weil Zeit ist das Einzige, was solche Lügenkonstrukte entlarven kann.
Stimmt, absolut. Also
wenn jemand wirklich einen Co-Vater haben will, dann sollte man sich schon sicher sein. Ne?
Ja.
Und auch lieber 6 als 12 Monate kennenlernen.
Ja.
Ich hätte das mit unserem Papa auch niemals gemacht, wenn der nicht in der gleichen Firma gearbeitet hätte wie ich.
Ne? Ah, okay.
Also jedenfalls nicht so schnell. Ne? Ja. Wir haben uns keine 12 Monate kennengelernt.
Ja. Ja.
Aber ich wusste, wo der arbeitet. Ich wusste, was der verdient. Ich wusste, wie sein Arbeitsvertrag aussieht. Ich hatte die ganze Offenheit. Ich kann in seine Flugpläne reingucken. Also er hatte überhaupt keine Möglichkeit, vor mir irgendetwas zu verheimlichen.
Wichtiger Punkt, klar.
Und vice versa, das muss man natürlich auch sagen, auch Männer dürfen gerne aufpassen.
Ja.
Denn, wie gesagt, wenn die Vaterschaft anerkannt ist, dann kommt das ganze Unterhaltsthema.
Ja.
Und dem Staat ist das egal,
ja, klar.
Wo das Kind herkommt. Ne?
Ja.
So,
ja.
Und dem Staat ist auch egal, was da vorher abgesprochen worden ist. Das deutsche Sorgerecht gilt.
Ja.
Und wenn geklagt wird und es geht durch, dann zahlt der Mann Unterhalt, auch wenn das nicht so abgesprochen war.
Ah, okay.
Ja, also
das heißt, durchaus wäre vielleicht auch durchaus ratsam, das kann man ja auch alles beim Rechtsanwalt oder so auch alles oder beim Notar oder wer auch immer, kann man das auch festlegen ja dann auch, oder?
Auf jeden Fall.
Also, das wäre auch eine Möglichkeit.
Man,
ne?
Genau, man kann zum Anwalt gehen, man kann es beim Notar machen.
Ja.
Wie gesagt, wenn diese Sachen, die man bespricht, gegen das deutsche Sorgerecht gehen, dann sind sie nichtig.
Ja.
trotzdem kann man das machen.
Ja,
und
ja.
Ich rate auch dazu.
Ne? Glaube
wenn man
ich.
Sich den Anwalt sparen möchte, dann wie gesagt, alles ausdrucken und unterschreiben und dann kann man ja. Immer noch sagen, hier.
Ja.
Man
ja.
kann auch mit einer Unterschrift vor Gericht sagen, hier.
Ja.
Dann ist das vielleicht nicht bindend, aber ja. Der Mensch hat das ja irgendwann mal unterschrieben.
Ja. Es hat eine andere so. Geschichte nochmal, eine andere Grundlage.
Ja. Genau, es ist eine andere Grundlage und es ist natürlich auch eine Absicherung für beide ja. Parteien auch einfach.
Ne? Ja, ja.
So, genau.
Wahnsinn.
Und der vierte Weg tatsächlich ist die Zeitungsannonce.
Ach, die gute alte Zeitungsannonce. Ach, witzig. Ja, okay.
Denkt man ja jetzt erstmal so nicht. Ne? Ja. Also ich habe dann schon die ganze Zeit überlegt, wann ich das letzte Mal in meinem Leben eine Zeitung gelesen habe.
Ja.
Aber hier in Berlin gibt es die Siegessäule zum Beispiel. Das ist ein schwules Magazin.
Ja.
Und da inserieren ganz viele Frauen.
Okay. Ja, interessant. Ja, logisch, genau, klar. Also so muss man ja nicht bei irgendeiner, keine Ahnung, x-beliebigen Zeitung machen. Das kann man ja auch klug angehen sozusagen, um zu gucken, okay, was ist die Zielgruppe der Zeitung? Und ja, klingt logisch.
Also das geht auch, ne? Oder ist ein Magazin oder sowas. Also das ist so die vierte Möglichkeit,
ja.
Die mir bis jetzt so über den Weg gelaufen ist. Ne?
Sehr, sehr spannend. Wahnsinn. Ich gucke auf die Uhr. Wir können natürlich schon wieder stundenlang weiter erzählen. Es ist so spannend, was du so erzählst. So, hast du letzte Worte? Was würdest du sozusagen meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben? Weil es sind ja nicht alle, die schon abgeschlossen haben mit ihrem Kinderwunsch, sondern manche sind halt mittendrin sozusagen. Und natürlich sind da auch Frauen drin, die halt nicht den richtigen Partner bisher gefunden haben. Ne? Was würdest du so mitgeben wollen?
Also der wichtigste Satz ist, keine Panik. Keine Panik und keine Verzweiflung. Also, die ist natürlich da. Also, ich war irgendwann, ich konnte gar keinen richtigen, ich konnte mich auf gar keinen Partner mehr einlassen, weil ich so.
Ja.
Ne? Und Panik ist nie ein guter Berater. Deshalb zurücklehnen und sich angucken, welche alternativen Modelle gibt es denn?
Ja.
Auch wenn die Co-Elternschaft jetzt im ersten Moment, ich denke, nee, aber das will ich überhaupt nicht.
Ja.
Aber dann weiß ich schon mal, dass es das gibt. Und dann, wenn ich jetzt denke, okay, Solomama, also Kind aus einer Samenspende von der Samenbank, das ist auf jeden Fall gar nichts für mich. Oh, dann liegt ja noch die Co-Elternschaft dazwischen. Also einfach, ich möchte gerne, dass diese alternativen Familienmodelle bekannter werden, damit eine Frau mit 35 googeln kann, Kind ohne Partnerin, und dann sieht, ach, da gibt es ja das und da gibt es ja das und da gibt es ja das.
Ja.
Und ich werde dafür auch gar nicht mehr geteert und gefedert, wie das früher so war, sondern es ist einfach, es kommt immer mehr an. Und dann einfach zu sehen, das Spektrum ist halt einfach viel größer.
Ja.
Als das, was man
als das Fernsehen, Klassische.
Oder das, was in unserem Kopf so drin ist. In den 50er Jahren. Die Familienform, die wir nutzen, ist allerdings noch in den 50er Jahren. Ist ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Ja.
Von daher, dass das bekannter wird und dass einfach ein schöner Plan B, egal wie der aussieht, ganz, ganz entspannen kann. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, jetzt, ich möchte aber doch noch mal mit einem Mann versuchen. Aber ich weiß, wenn es nicht klappt, dann kann ich das immer noch machen und dann kann ich entspannter an die Sache rangehen, hoffentlich.
Finde ich richtig gut. Also deswegen habe ich dich auch eingeladen in den Podcast, weil ich halt auch der Meinung bin, ne, unterschiedliche Lebensmodelle sind doch spannend, sich anzugucken. Und dann muss jeder letztendlich für sich selbst entscheiden, was will ich nicht. Und deswegen super toll, dass du hier warst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde es auch, wie soll ich sagen, also ich finde, es hat was zutiefst Feministisches, finde ich jetzt so aus meiner feministischen Position, ja, und finde das total toll, dass du das machst und ich wünsche euch und vor allen Dingen eurer Tochter eine wundervolle Kindheit mit zwei tollen Menschen an ihrer Seite und letztendlich ist es zweitrangig, ob diese Menschen sich romantisch lieben sozusagen oder nicht. Absolut. Genau. Vielen Dank.
Hauptsache das Kind wird geliebt.
Ja.
Darum geht's ja.
Absolut. Ja. Ganz meiner
Schön,
Meinung.
Dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich.
Danke auch. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.